Man könnte ja meinen, dass es offensichtlich ist, dass ich da dafür bin. Bin ich aber gar nicht.
Was ist die Alternative zur Kastration, Frau Dr. Schröter?
Ich glaube, die Alternative ist nur die Akzeptanz des Menschen als nicht unfehlbares Geschöpf und damit Auflösung des Zölibats. Ja, ich meine, solange es konsistent ist, kann ja auch Korruption integer sein.
Brand Trust Live.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge Brand Trust Live mit meiner Kollegin Charlina Schröter hier aus unserem Büro in München. Mein Name ist Klaus-Dieter Koch und wir hatten vor kurzem eine Papstwahl, und zwar das kürzeste oder eines der kürzesten Konklaven, die es gab. Im vierten Versuch wurde dann Papst Leo der 14. gewählt. Das ist Anlass für uns, über eine der ältesten Marken der Welt zu sprechen, nämlich die, Achtung, römisch-katholische Kirche. Also nicht Kirche insgesamt, sondern die römisch-katholische. Die ist ja, wie wir wissen, ungefähr 1500 Jahre älter. Und, was viele nicht wissen, wächst immer noch. Nicht in Deutschland, nicht in Europa, aber in den Ländern des Südens, Südamerika, Lateinamerika, Asien, Afrika, wächst sie. Also gewinnt Marktanteile. Und das war ja im 15. Jahrhundert mit der Reformation nicht unbedingt klar, wer da am Ende sich durchsetzen und gewinnen wird. Über das und vieles andere zur Marke römisch-katholische Kirche werden Charlina und ich miteinander sprechen. Charlina, zahlst du Kirchensteuer?
Nee.
Wir sind eines der, ich glaube, es gibt nur zwei Länder auf der Welt, wo es ein Konkordat gibt, also ein Vertrag zwischen Staat und Kirche, dass wir die Kirche über Kirchensteuer finanzieren, also die Mitglieder der Kirche. Und du kannst 8% von der Lohnsteuer senken, was ja. Du schon gemacht hast. Nee. Aber du warst mal in der Kirche.
Ich war mal in der Kirche und dann bin ich ausgetreten und dann habe ich auch aufgehört, Kirchensteuer zu zahlen.
Richtig. Das heißt, du kannst sie senken, wenn du austrittst. Und ich vermute, dieses Konkordat ist auch eines der Probleme, warum so viele austreten. Ja. Also du bist nicht mehr drin, warst aber mal drin. Und nehme ich an, als Altbayerin römisch-katholisch.
Nee, tatsächlich auch nicht. Ganz witzige
schon
Geschichte.
Die
unsere Eltern haben es uns damals freigestellt. Ich wurde deswegen auch später getauft, nicht als Kleinkind, sondern durfte es mir dann aussuchen, als ich 7 Jahre alt war oder so, haben sie mich dann gefragt, ob ich mich taufen lassen möchte. Und dann habe ich mich taufen lassen, aber evangelisch. Und dann habe ich mich aber nicht konfirmieren lassen, sondern bin dann zwischendrin ausgetreten.
Ich bin römisch-katholisch getauft, ohne wehrhaft zu sein und erzogen und überhaupt. Und ich fand die evangelischen eigentlich immer besser.
Warum?
Lockerer.
Lässiger, ne?
Lässiger. Ändert sich mittlerweile. Jetzt bin ich ja neutral. Das heißt, ich beobachte beide Marken und mittlerweile ändert sich es wieder, weil die Katholiken feiern ja lieber. Wir haben auch mehr Feiertage hier in Bayern als sonst wo.
Also ich muss sagen, ich find auch Kirche an sich, fand ich immer fragwürdig, aber wenn ich mich heute neu entscheiden müsste und nur die Wahl hätte zwischen den beiden, dann würde ich mich auch für die katholische entscheiden.
Weil?
Dichteres System. Spannender.
Jetzt sind wir natürlich mitten im Markengeschäft, ne?
Aber ich finde den Papst vielversprechend, würde ich sagen.
So aus der Gen
Z-Sicht. Die ich nicht vertrete.
Du legst
das Protokoll, ich bin nicht Gen Z.
Und dass ein Amerikaner ist?
Ich hatte gedacht, dass er jetzt von einem anderen Kontinent kommt, muss ich sagen. Also ich dachte, wir gehen jetzt mal Richtung Afrika oder so. Aber war vielleicht auch geprägt vom Konklave-Film.
Wobei, da war es am Ende auch ein Südamerikaner, ne?
Stimmt.
Die Katholiken sind in den USA in der Minderheit. Warum? Weil natürlich ganz viele Puritaner und Protestanten damals rüber sind. Und ich bin auch mal sehr gespannt. Also das, was bisher kommt an Signalen, ist sehr vielversprechend. Aber da sind wir jetzt ja dabei. Ne? Es wird auch viel jetzt zugeschrieben, dass er die Reformen von Franziskus, der das Problem hatte, dass er versucht hat, von außerhalb der Kurie die Kirche zu reformieren. Ja. Und das hat er auch, ich sag mal, sehr bewusst getan. Und Leo ist ja innerhalb der Kurie sozialisiert, also der weiß, wie der Vatikan funktioniert und es wird ihm natürlich zugeschrieben, er führt die Reform weiter. Und jetzt sind wir natürlich bei einem ganz, ganz zentralen Thema in der Markenführung generell, also auch nicht nur für Marken, die 2000 Jahre und älter sind, sondern die, Reformbedarf haben, Erneuerungsbedarf haben, wandlungsfähig werden müssen. Wie siehst du das jetzt gerade aus dem Blick deiner Generation, wie viel Reform braucht die römisch-katholische Kirche? Mhm. Oder sagst du, nee, alles so bleiben, wie es ist. Alles super, gerade hier in Bayern. Ne?
Total spannende Frage. Also ich habe mich auch in der Vorbereitung auf die Sendung gefragt, trifft eigentlich das Innovators-Dilemma auf die katholische Kirche zu. Da sprechen wir immer davon, irgendwann gibt es diesen Punkt in deinem Zyklus, wo du dich erneuern musst, anpassen musst, um in diesen nächsten Wachstumszyklus einzutauchen. Und jetzt merken wir, das Wachstum hat sich verschoben, ist aber nach wie vor da. Ich glaube, in der Linie der Kirche braucht es immer eine Reform, aber nicht in der Intensität, wie sie von außen gewünscht wird.
Von außen muss man nicht sagen, ist hauptsächlich mal Deutschland. Also Deutschland, die deutschen Bischöfe sind so ein bisschen pain in the ass gerade.
Ja.
Die wollen diesen synodalen Weg, ne? Also auch mit den Laien zusammen, dann weibliche Priester,
genau, das Zölibat, ist das Thema,
bla, bla, bla. Was ja auch bei dem, jetzt ist genau die Frage der Markendichte.
Ja,
wie
genau.
Viel, ne? Die Frage stellt sich ja jede Marke, wie viel an essentiellen Überzeugungen sollen meiner Marke soll ich eigentlich aufgeben?
Also ich finde, das Interessante bei der Kirche ist, was man da sehr schön lernen kann, ist, die Relevanz entsteht nicht zwangsläufig durch Reform, sondern durch Resonanz im Wandel. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass ich als Marke immer den Wandel mitgehe, wie er von mir gerade erwartet wird von externen Parteien, sondern in dem Wandel meine Lösung anbiete und meinen Resonanzraum deutlich mache. Für wen bin ich jetzt da? Wie bin ich jetzt da? Das würde dich jetzt vielleicht überraschen, aber der Papst Franziskus war ja auch stark dafür, dass Frauen mehr Bedeutung finden in der römisch-katholischen Kirche und eben der Vatikan an sich nicht so sehr. Und deswegen kam er damit nicht so durch. Und ich habe jetzt auch überlegt, bin ich eigentlich dafür, dass Frauen dort mehr Bedeutung finden? Weil man könnte ja meinen, dass es offensichtlich ist, dass ich da dafür bin. Bin ich aber gar nicht. Und ich kann dir gar nicht so genau herleiten, wenn ich ganz ehrlich bin, weshalb. Aber für mich ist es einfach so ein dichtes System, dass ich jetzt irritiert wäre von der Kirche, wenn sie jetzt auf einmal komplett
also weibliche Priesterweihe zum Beispiel.
Genau. Mir wäre das, glaube ich, von jetzt auf gleich too much. Und dann würde ich der Kirche was von ihrer Autorität und ihrem Selbstverständnis absprechen. Und das würde sie für mich schwächer machen.
Huh. Weil ich meine, dass Frauen in der Kirche nicht zum Priesteramt zugelassen werden, also in der römisch-katholischen evangelischen Kirche, ist ja Teil der Reformation gewesen. Hat natürlich Wurzeln in, ich sag mal, archaischen Gesellschaftssystemen, wo das Ganze entstanden ist. Und du sagst, immer noch als junge Frau aufgeklärt, weltgewandt.
Also normativ.
Warum?
Normativ fände ich es natürlich toll. Also ich bin grundsätzlich mal total für Gleichberechtigung und so weiter. Aber wenn ich es aus der Marke rausdenke, wenn ich sage, ich als, sag ich mal, CEO der katholischen Kirche, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffen müsste, dann würde ich mich auch dagegen aussprechen, und würde sagen, klar, wir öffnen uns vielleicht auch für dieses Geschlecht mehr, aber noch nicht gleich so extrem.
Aber was erwartest du davon, dass du dich dagegen aussprichst?
Was ich davon erwarte? Stabilität. Ja. Ich will
Orientierung.
Ja.
In unruhigen Zeiten.
Ja.
Was ja gerade in der afrikanischen, lateinamerikanischen, katholischen Kirche, die sind ja viel konservativer als hier. Die sagen genau das, was du hier sagst. Ne? Die wollen das. Das sagen wir Europäer natürlich, ja, die sind noch rückständig und klar. Und
naja, weil weißt du, du musst es ja auch im Gesamtkontext sehen. Wir werden gerade an so vielen Stellen konfrontiert mit einem sehr zwanghaften Aufweichen dieser klassischen Rollenbilder. Sei es die Gender-Diskussion, sei es die Pay-Gap-Diskussion, sei es die ganze Frauenquote-Diskussion in C-Level in Deutschland und so weiter. Und ich glaube, du hast als Mensch so eine Sehnsucht, dann noch viel mehr nach einem Glaubenssystem, einem Wertesystem, was sich jetzt nicht um 180 Grad dreht.
Ja, wir haben ja einen Backslash gerade. Ne? Wenn man einen anderen wichtigen CEO nimmt, neben dem Papst, das ist Christian Klein, der CEO von SAP.
Gleiches Level.
Schwergewicht im DAX, auch wachsend. Und der hat jetzt die Woche, glaube ich, war es mehr oder weniger klar gemacht, also das Thema Diversity bei SAP ist vorbei. Also die machen ja genau das, was du gerade kritisierst. Ne? Das erzeugt natürlich Orientierungslosigkeit. Mitarbeitern, Investoren, karrierebewussten Männern, die lange jetzt an die Seite geräumt wurden, die plötzlich wieder ins Zentrum kommen, karrierebewussten Frauen, die jetzt Angst haben, wieder an die Seite geräumt zu werden, was ich nicht glaube. Ja? Er will ja das Zwanghafte, genau was du gerade sagst, wegnehmen. Aber was wäre denn dann dein Vorschlag? Also jetzt bleiben wir wieder bei der Kirche. Mhm. Weibliche Priester. Soll es überhaupt jemals geben oder überhaupt nicht?
Doch.
Wenn ja, wann? Oder wie sollte der Prozess ausschauen?
Ich glaube, das Wichtige ist selbst ähnliche Weiterentwicklung auch da. Und ich glaube, die Schritte müssen einfach kleiner sein, so dass es verdaulich ist. Ich glaube, es ist nicht mehr zeitgemäß, sich dem komplett zu widersetzen. Aber jetzt bin ich natürlich nicht so im Kirchengame drin, dass ich sagen könnte, was wäre denn ein äquivalenter, viel kleinerer Schritt? Für
na, Diakonissinnen Frauen zum Beispiel. Das sind ja, wenn du so willst, Hilfspriester. Und die dürfen schon. Das hat, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, Franziskus jetzt durchgesetzt. Also es gibt weibliche Diakone.
Und so, so auf dem Level würde ich weitermachen und unwissend, was das jetzt genau bedeuten würde. Aber ich glaube einfach, dass das Gros der Glaubensgemeinschaft, und bei der Kirche musst du es ja global betrachten, noch nicht bereit wäre für so einen progressiven Schritt.
Kommen wir zum nächsten Thema. Sehr verwandt mit Frauen. Der Zölibat. Also mir tun die ja echt leid teilweise. Zölibat würde ich, also wenn man das aufhebt, das würde ich mal lockerer machen, ein bisschen mehr in die wahren Probleme zu bringen, besseres Verständnis zu haben für eure Gläubigen, die da ja auch logischerweise viel Beziehungsthemen haben. Und was ist mit dem Zölibat?
Also das müsst ihr jetzt tiefer einsteigen. Also das Zölibat hat ja...
Der Zölibat
hat ja den Sinn, dass du dich frei machst von diesen weltlichen, sexualisierten Gedanken und dadurch nicht manipulierbar
bist. Klar, geht die Energie durch die Lenden statt durch den Kopf.
So, jetzt glaube ich, nur weil ich das verbiete, geht ja diese Energie nicht weg. Ich glaube auch, dass viel diese Pädophilie-Skandale dadurch auch verstärkt wurden. Und ich finde den Grundgedanken, den kann ich verstehen, dass du sagst, eine spirituelle Reinheit, ursprünglich gedacht, brauchst du eine Loslösung von körperlichen, irdischen Verlangen. Und dann wäre für mich der konsequente Schritt eigentlich sowas wie Kastration gewesen oder Eunuchen oder so. Ich weiß, das ist jetzt total krass.
Boah, da freue ich mich auf Zuschriften und Vorschläge, wie nein, man den Gedanken umsetzt.
Das
ist das, was Charlina unter Reform übrigens versteht.
Ich will das ja nicht vorschlagen, sondern das wäre meiner Meinung nach, wenn ich das zum Ziel habe, dann wäre das der Weg zum Ziel gewesen und nicht zu sagen, ich verbiete es einfach. Weil mit Verboten, wissen wir auch volkswirtschaftlich, erreichst du mal gar nichts, sondern also eher Counteractions.
Schließen wir mal Kastration aus. Und es geht um die selbstverhängliche Weiterentwicklung der römischen katholischen Kirche. So, was wäre außer Kastration?
Ich rede nicht hier um Kopf und Kragen.
Was ist die Alternative zur Kastration, Frau Dr. Schröter?
Ich glaube, die Alternative ist nur die Akzeptanz des Menschen als nicht unfehlbares Geschöpf und damit Auflösung des Zölibats. Damals war das für mich unvorstellbar und überhaupt nicht nachvollziehbar, wie man einem Menschen dieses Recht auf Familie nehmen kann. Mhm. Und deswegen war für mich auch die evangelische Kirche oder generell der Protestantismus attraktiver, weil ich unseren Pfarrer kannte und wusste, der hat eine Familie und der hat Kinder und der war mir so viel nahbarer, so viel empathischer. Und das war für mich...
Damals eben bei den Evangelien, beim Protestanten auch viel cooler. Und jetzt bin ich mal konservativ, rückblickend. Ich meine, ich rede mir leicht, ja, ich bin kein Priester, aber rückblickend ist diese Grenze, also gerade auch diese Grenze, schon noch dafür verantwortlich, dass die Kirche so dicht ist in ihrer ganzen Markengestalt. Ja, jetzt wird natürlich jede Stärke zur Schwäche, wenn man es übertreibt. Ne? Also wenn ich Dichte übertreibe, dann entsteht Starrheit. Ja, und starre Systeme leben nicht mehr und sind da in hoher Gefahr unterwegs.
Ich verstehe es schon auch, weil ich glaube, der Grundgedanke ist irgendwo auch ein bisschen, dass du diese intellektuelle Ruhe hast und im Geist die Ruhe, um über spirituelle Themen nachzudenken, um offen zu sein, um durchlässig zu sein, wie ja auch früher im alten Griechenland die Philosophen sich Zeit genommen haben, um einfach nur nachzudenken und alle anderen Themen ausgelagert oder ausgeblendet haben. Und da ging es ja auch nicht um Familie und so weiter, weil wissen wir haben auch beide keine Familie in dem Sinne mit Kindern, wo du dich beschäftigt bist. Und das nimmt natürlich extrem viel Raum.
Ich verstehe das. Also wenn ich zum Beispiel Ordensbruder werden möchte, ne, ziehe mich nach Andex zurück, klar, leite dort die Brauerei und werde spirituell. Ja. Da kann ich es verstehen. Aber ein Priester, der eine Gemeinde betreut, der hat ja eigentlich sehr ständig der Brückenbauer zwischen den Problemen der Menschen und der Weisheit des Glaubens. Und nochmal, das ist ja was anderes wie ein Ordensbruder, der sagt, ich will jetzt in klösterlicher Abgeschiedenheit den Rest meines Lebens verbringen. Da passt es, was du sagst, völlig zusammen, aber doch nicht für Brückenbauer, die die weltlichen Probleme ja letztendlich auch verstehen müssen und nachvollziehen und vielleicht auch, was sie selber erlebt haben.
Na, ich glaube, um Brückenbauer sein zu können, brauchst du zwei Dinge. Du brauchst Nähe und Distanz. Und jetzt ist halt die Frage, wie entsteht das? Danke, ja. Herr Kochner. Also kreiere ich die Distanz durch sowas auf Kosten der Nähe? Wo entsteht dann die Nähe, die Anschlussfähigkeit? Oder mache ich es eben anders? Aber du wirst beides brauchen.
Reden wir über Wachstum. Also ich habe ja gesagt, die Kirche wächst, aber nicht in Europa und nicht in Deutschland. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass wir erstmals mehr Einwohner Deutschlands haben, die nicht in einer der beiden großen Kirchen sind. Mhm. Wenn jetzt die Kirche beraten würden und da kommt jetzt die Deutsche Bischofskonferenz und sagt, wir müssen wieder wachsen, Brandtrust hilft uns dabei. Was würdest du als Vertreterin der Generation, die für das Schrumpfen am meisten verantwortlich ist, was würdest du ihnen raten?
Das ist echt eine schwere Frage.
Das ist harter Stoff heute.
Wir sind in Deutschland, gerade die jüngere Generation, wir sind so eine, es hat in meiner Generation schon angefangen und in den nächsten 40 jetzt auch fort, dass wir zwei Dinge beobachten. Stärker noch als früher. Das erste ist der Drang nach Autonomie, Unabhängigkeit. Ich will meine Entscheidungen selbst treffen. Und da passt natürlich sowas wie Kirchensteuer gar nicht dazu. Und das zweite ist aber auch der große Megatrend Einsamkeit, gerade in jüngeren Generationen. Also ich habe einerseits
Verweise auf eine frühere Sendung zum Thema Social Health.
Einerseits den Drang nach Unabhängigkeit und gleichzeitig aber auch die große Lebensknappheit nach Einsamkeit.
Nach Zugehörigkeit, nicht nach Einsamkeit.
Nach Zugehörigkeit, Verbundenheit.
Also nicht Eremiten, sondern
genau. Und ich glaube, wir haben verlernt als Generation, wie ich dieses Bedürfnis stillen kann. Und die Kirche ist der perfekte Ort eigentlich, um diese Lebensknappheit zu adressieren. Transzendenz ist ja die höchste Form von Verbundenheit, die ich überhaupt spielen kann. Als Kirche verkaufe ich ja Bedeutung, ich verkaufe kein Produktnutzen an sich. Und diese Vermittlungslücke würde ich versuchen zu schließen.
Also das heißt, cooler Ansatz nebenbei. Also erstmal sagen, Leute, raus aus der Kirchensteuer. Wir machen das zukünftig mal über Leistung und über Wert. Also eher marktwirtschaftliche Orientierung. Und nebenbei ist ja Zugehörigkeit und soziale Verbindung ist auch ein erwiesenes mittlerweile Mittel zur Langlebigkeit. Das heißt, das Kernprodukt, kann ich dir so zuspitzen, was die Kirche verkauft, ist Zugehörigkeit?
Mhm. Und
also
zwar
vom transzendenten ja. Punkt, ne? Also ja. Zu was Größeren, genauso wie zum weniger Transzendenten, also meine Nachbarn bei der Kirchweih treffen.
Ja. Yuval Harari hat mal in einem Interview gesagt.
Den zitiere ich übrigens immer hier.
Ich weiß, deswegen dachte ich, jetzt mache ich es mal. Als er gefragt wurde, was der Unterschied ist zwischen Religion und Spiritualität, und hat gesagt, Religion gibt dir die Antworten vor und Spiritualität hilft dir, sie selbst zu finden. Und ich glaube, das trifft mehr den Zeitgeist, dass wir gerade in jüngeren Generationen, wir wollen uns selbst erforschen, wollen selbst herausfinden, was für uns richtig ist. Wir haben ein pluralistisches Werteverständnis. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß, sondern es gibt viele Sachen, die gleichberechtigt koexistieren können. Also suchen wir danach. Und dazu passt nicht mehr ein Ansatz, wo mir ein männlicher alter Priester sagt, was richtig und falsch ist.
Was soll er stattdessen sagen, wenn er männlich alt und weiß ist?
In die Diskussion gehen, Impulse setzen, viel mehr auf freiwillige Inspiration erforschen gehen, viel mehr zuhören.
Seiner Weisheit profitieren Dialog, lassen, anbieten, aber nicht vorschreiben.
Väterlich, Mentoring.
Wäre vielleicht auch nochmal ein dritter Punkt, ne, was wir raten könnten. Ja. Anbieten und nicht vorschreiben.
Ja, dieses Angebot ist eigentlich so attraktiv im heutigen Zeitgeist. Dieses orientierungsgebende Moment und zugehörigkeitsschaffende Setting. Das ist genau das, wonach wir gerade alle suchen. Und weil es die Kirche, Entschuldigung, so schlecht macht, kommen halt Yoga, Lululemon, Marken, die transzendente Hooks haben, ja. Um die Ecke und haben einen enormen Aufwind.
Ja, es gibt auch Foodfirmen, die in Transzendenz vorstoßen, wo du dich auch fragst. Ne? So Schokoriegel, Nussriegel, Leute. Ja, ich meine, das ist irre. Und die Kirche schaut dazu.
Ja.
Also das heißt, der Markt, der Bedarf, die Lebensknappheit, wie du sagst, ist da. Sie befriedigen es nur an der Knappheit vorbei.
Es ist das komplexeste Bedürfnis, was wir haben und gleichzeitig das höchst rankendste, auch wenn wir in der Bedürfnispyramide hochschauen. Also Transzendenz steht ganz oben, extrem wichtig für uns, extrem wertvoll für uns.
Dafür sind auch Leute bereit zu bezahlen.
Ich wollte gerade sagen, was wir für eine Zahlungsbereitschaft haben für dieses Gefühl, was du auslöst, was wir sonst nur durch ganz wenige Sachen bekommen. Also durch Kunst kann man es noch vermitteln, durch Natur und eben durch Spiritualität oder Glaube.
Gute Marken finden ja auch immer die Balance zwischen Stabilität und Wandel. Jetzt haben wir gerade über Wandel gesprochen, wenn wir uns über Stabilität reden. Ja. Welche drei Dinge in der Kirche würdest du auf keinen Fall ändern?
Sprache. Die Kirche hat, und ich finde, das ist mit das Bewundernswerteste, finde ich, an der Kirche. Sie hat so eine dichte, spezifische Nomenklatur aufgebaut, welche ihnen eine Deutungshoheit gibt, die ihresgleichen sucht. Also, ich glaube, jetzt gerade durch Papstwahl und so lernen auch viele Leute dieses Vokabular kennen und wissen auf einmal, was was ist. Ich weiß auch jetzt viel mehr als vorher. Ich muss sagen, ich bin da ganz, ganz schlecht. Aber ein Konklave, ja, ist eigentlich nichts anderes als ein Meeting. Wir würden sowas Peopleboard nennen. Ja, ist ein Entscheidungsgremium.
Stimmt.
Personalentscheidungen werden getroffen.
Wer wird befördert?
Was macht die Kirche draus? Ein global inszeniertes Ritual, was einen kollektiven Resonanzraum bildet und so aufgeladen ist, dass ich damit ein Event kreiere, was zum Erlebnis wird, emotional, eben nicht nur funktional. Nicht nur durch den Begriff, auch durch das Ritual dahinter, aber eben auch durch diesen Begriff, ja, habe ich eine Deutungshoheit dahinter.
Die Bildgewalt, ne? Ich meine, wenn wir Peopleboard haben, die einzige Gemeinsamkeit, die wir haben, sind weiße Turnschuhe vielleicht. Ja, der Rest laufen alle rum, wie sie gerade wollen.
Ich habe mir mal ein paar Sachen notiert, wo ich mir dachte, wie würde ich das eigentlich bezeichnen, wenn ich da jetzt kein super fancy Wort als Priester oder Papst oder wer auch immer mir überlege. Pilgerschaft, die Suche nach dem Why in der Gen Z. Konklave, ein Meeting. Kollekte ist nichts anderes als Crowdfunding, vielleicht noch ohne eigentlichen Sinn dahinter. Dann das Sakrament würden wir vielleicht als Brand Touchpoint bezeichnen und so weiter und so fort. Also die haben ja für alles ein spezifisches Wort. Also ich dachte mir dann auch, vielleicht ist unser Podcast gar kein Podcast, sondern eine Klausur oder eine Kanzel oder was weiß ich.
Predigt.
Oder ein Hochamt.
Ja,
ne? Also und vor allem, ich habe jetzt in der Recherche gemerkt, wie viele Begriffe dort existieren, wo ich keine Ahnung habe, was die bedeuten. Und dadurch,
also Codes.
Dadurch signalisierst du natürlich wunderbar, ich schaffe einen drinnen, wer kennt draußen das Vokabular, wer kann es nutzen. Und dadurch entsteht dann draußen und dadurch entsteht dann diese Anziehungsstärke.
Zum Ende kommend geben wir der Kirche, der römisch-katholischen Kirche in Deutschland eine Chance.
Ja.
Wenn sie das macht, was wir ihnen sagen.
Ja, also ich glaube, gerade sind wir schon so an einem Zeitgeist, wo Stabilität ein bisschen unterschätzt wird. Haben wir auch in der letzten Folge mal besprochen. Und ich glaube, das dreht sich so ein bisschen. Wir Menschen schätzen Stabilität mehr wert, als es gerade angenommen wird im unternehmerischen Kontext. Also der Rat, den ich auch jedem geben würde, der sich mit Community-Bildung auseinandersetzt, wie schaffe ich es, das aufzubauen für meine Marke, schaut nicht in Silicon Valley. Schaut nach Rom und schaut, wie es die machen und schaut euch da was ab.
Kennst du es?
Swatting. Also nicht schwitzen, sondern
nee, Swatting.
Swatting. Swat. Ja, Sweat würde EA, oder? Boah, ich bin komplett blank, wirklich. Keine Ahnung.
Echt? Cool. Mach ich mal mit dir. Das ist das Phänomen, wenn du auf Social Media, über Social Media jemanden ein Sondereinsatzkommando ins Haus schickst.
Was?
SWAT, ne? Ist amerikanische Abkürzung für Special Weapons and Tactics, also SEK. Und wenn du jetzt sagst, was weiß ich, bei der Charlina zu Hause in Lenggries, da habe ich einen Mann mit einer Pistole gesehen. Ja, und dann schicke ich dir das ins Haus so als Party-Schreck. Dauert ein bisschen, bis die da sind, aber das nennt man
Swatting. Also das ist ein Swatting. Phänomen, oder was?
Das ist ein Phänomen, ja. Also jetzt nicht nur auf SEK-Ebene, sondern überhaupt auf Social Media, das so zu provozieren, dass die Polizei anrückt, und um jemanden zu ärgern, um jemanden in den Schlaf zu rauben, die Party zu crashen oder was auch immer. Also nicht verpetzen, ne? So der ist noch nach 11, macht der Musik, sondern so richtig die Hardcore-Variante, das ist Swatting. Interessant wäre in der Tat mal mit einem Polizisten zu reden, du kennst ja welche, ne? Wie die das Phänomen eigentlich sehen, wie die jetzt damit umgehen. Ich könnte mir vorstellen, in Berlin-Neukölln rückt da keiner mehr aus.
Ich frage gleich mal und dann sage ich es nächstes
Bring
Mal.
Das mal mit, ja.
Ich suche jetzt noch gerade den Bezug zur Kirche, ob ich da irgendwas herstellen kann.
Ich kriege ihn gerade auch nicht zusammen.
Das, was ich übrigens frech finde, oder schon wieder konsequent, weiß ich jetzt gar nicht, ist, dass ich nicht heiraten darf katholisch, wenn ich nicht in der Kirche bin.
Du musst mit dem Priester dealen. Die katholische Kirche ist ja bestechlich. Also Ablasshandel hat ja zur Reformation geführt, darf man nicht vergessen. Und ich kenne Freunde, die sind beide nicht in der Kirche und die wurden vom Priester getraut. Dann geht's.
Sprechen wir mal über Gehaltserhöhung.
Der Kirchturm wurde renoviert. Die Glocke wurde erneuert. Also das ist irgendwie, das finde ich dann auch schon wieder schön, weil da weiß man, was man hat. Ja?
So
also,
ein schöner Spruch.
Wenn du zahlst, dann.
Dann geht's auch.
Dann geht's auch.
Ja, ich meine, solange es konsistent ist, ist ja auch, kann ja auch Korruption integer sein.
damit beenden wir jetzt die Sendung. Ich finde, das mehr geht heute nicht mehr als Highlight. Vielen Dank, Charlina, für die Anblicke aus der Gen Z auf die römisch-katholische Kirche und deren Wachstumschancen.
Und als wäre ich das.
Wenn ihr mehr davon hören wollt, abonniert den Kanal und ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Vielen Dank und tschüss.
Gott sei mit euch und so weiter.
Brand Trust Live.
Ja, das Thema Beichte hast du noch gar nicht genommen, ne?
Nee.
Was sind die Entsprechungen der Beichte? Das ist eigentlich ein
Feedback-Gespräch.
Feedback-Gespräch.